Ostern muss gefeiert werden. Da sind sich Einzelhandel, Ausflugslokale, Koch- und Backmagazine und die Dekoindustrie einig. Auch der Onlinehandel überschlägt sich mit Sonderangeboten zum Osterfest. Das E-Mail-Postfach ist voll von Werbemails. In den sozialen Medien verschicken die Leute schon seit Donnerstag, Freitag, digitale Grüße zu Ostern, die mit Blümchen und Häschen, Küken und bunten Eiern verziert sind. Ja, wir wollen feiern. Ja, wir dürfen uns freuen, dass Frühling ist, dass die Sonne scheint, dass die Familie sich zum Grillen und zum guten Essen trifft. Jedenfalls in diesem Teil der Welt ist das so. Aber das ist doch nicht alles. Das ist doch alles nur Dekoration, ein nice to have, auf das ich notfalls verzichten könnte. Mein Grund zum Feiern ist, Ostern ist der Sieg Gottes über den Tod. Das ist die beste Nachricht der Welt, dass mit dem Sterben nicht alles zu Ende ist, sondern dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten, um uns ewiges Leben zu schenken. Vor einer Woche bin ich mit meinen Eltern zur Beerdigung meines Onkels nach Norddeutschland gefahren. Einige haben mich vielleicht vermisst. Ich bin Sonntag schon los zu meinen Eltern und habe sie ins Auto geladen und dann sind wir 500 Kilometer in die Heimat meiner Mutter gefahren. Mein Onkel, 85 Jahre alt, war ein einfacher Bauer. Sein höchster Bildungsabschluss war die Volksschule und ich bin mir nicht sicher, ob er diesen Abschluss bekommen hat, denn schulisch war es schwierig für ihn. Aber er hat dann noch ein Jahr landwirtschaftliche Lehre auf einem fremden Hof gemacht, weil er, wie sein Vater, Bauer werden sollte und gerne geworden ist. Das war das, was er konnte. Aber er hatte nicht nur Landwirtschaft kennengelernt in seinem Elternhaus, sondern er hatte Jesus kennengelernt durch seine Eltern, durch die Gemeinde, in die sie ihn mitgenommen haben, schon als Kind. Und er hat sich mit 16 auf das Bekenntnis seines Glaubens taufen lassen. Dieser Tauftag, das war der 9. April und am 9. April 2019 ist er auch verstorben, ist er heimgegangen. Sein Leben war einerseits hart durch die Arbeit und manche Sorgen, die das Leben so mit sich bringt. Doch er vertraute Gott und er lebte mit seiner Frau und seinen 7 Kindern ein weitherziges Glaubensleben, das immer einen Platz für Pflegekinder oder andere Menschen am Küchentisch hatte. Ich weiß nicht, wie viele Personen durch diesen Bauernhaushalt so durchgegangen sind. Ich kann es nur ahnen, denn zu seiner Beerdigung, also mancher sagt ja, wenn so hochbetagte Menschen sterben, dann ist der Kreis klein, weil die alten Weggefährten schon alle weggestorben sind. So nicht bei ihm. Zu seiner Beerdigung kamen über 200 Menschen in dieses Kaff dort oben an der Nordseeküste, Pilsum. Ein schöner Urlaubsort, kann ich nur empfehlen. Über 200 Menschen haben Abschied genommen von einem reich gesegneten Mann. Reich nicht unbedingt in materieller Hinsicht, aber er war reich im Glauben, reich an Beziehungen und er war voller Hoffnung auf die Herrlichkeit, in die Jesus ihn nun aufgenommen hat. An seinem Grab haben wir seine Lieblingslieder gesungen. Und das letzte davon war eins, das er sicher schon als Kind gelernt hat. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Jesus, mein Heiland, gab sich zum Opfer. Jesus, mein Heiland, trägt meine Schuld. Dich will ich preisen, du ew'ge Liebe. Dich will ich loben, solang ich bin. Drum sag ich's noch einmal. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ergreifend war. Und ich habe so gedacht für mich, in dieser Gewissheit leben und sterben zu dürfen, das ist für mich das höchste Ziel. Und darum feiern wir Ostern als das Fest der Auferstehung Jesu, als Fest des Sieges über den Tod. Darin begründet sich unsere Hoffnung, so ein hoffnungsvolles Sterben haben zu dürfen. Die Ostergeschichte ist dennoch keine Geschichte mit einem Paukenschlag. Kein Erdbeben, kein Tsunami mit Sondersendungen im Fernsehen. Bernd hat den ersten Teil von Johannes 20 gerade vorgelesen. Ostern beginnt vor Tau und Tag. Gott handelt im Verborgenen. Das Wunder vollzieht sich ganz leise und ereignet sich in den Begegnungen. Der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, steht in Johannes 20, Vers 11 bis 18. Das ist die Fortsetzung von dem, was wir gerade gehört haben. Er handelt von Maria Magdalena. Ihre Begegnung mit Jesus macht sie zur ersten Zeugin seiner Auferstehung. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht hin und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Wer war diese Maria Magdalena? 3 Jahre lang war sie Jesus durch Judäa und Galiläa gefolgt und hatte ihn mit ihren bescheidenen Mitteln unterstützt. Aufgewachsen war sie in Magdala, daher ihr Name. Magdala war eine blühende Stadt am Westufer des Sees Genezareth. Aber sie selbst hatte nicht geblüht. Wie konnte eine Frau aufblühen, wenn die Dämonen in ihr wohnten und ihr Denken beherrschten? Wie oft hatte sie um Gnade gefleht, aber sie hatte keine Gnade gefunden. Stattdessen war sie von Wahnvorstellungen heimgesucht worden, die sie gefangen hielten wie in einem Albtraum und keine noch so kleinen Freuden und Freundlichkeiten an sie heranließen. Aber dann war Jesus gekommen. Er schien von ihrer Krankheit weder Angst zu haben, noch fühlte er sich abgestoßen. Maria, hatte er gesagt, als würde er sie schon ein Leben lang kennen. Ihr war, als käme ein helles Licht immer weiter auf sie zu und würde die Dunkelheit mit aller Kraft vertreiben. Maria von Magdala, eine Frau, in der 7 Dämonen gewohnt hatten, war auf einmal wieder normal geworden. Alle in Magdala staunten seitdem über die Veränderung, die mit ihr vorgegangen war. Wie sollte sie den Mann, der das bewirkt hatte, nicht lieben? Wie sollte sie nicht alles für ihn tun wollen? Mit anderen Frauen, die ihm ebenso nachfolgten, versorgte sie ihn und die anderen aus der Gruppe mit dem, was sie hatte. Sie hörte seine Predigten, erlebte mit, wie er Menschen heilte und Hungrigen zu essen gab. Aber Jesus hatte auch Feinde. Sie verhafteten ihn, legten ihn in Ketten und nagelten ihn an ein Kreuz. Wie ein Verfluchter hing er nackt da. Maria hatte versucht, die Schatten, die sich wieder auf sie legen wollten, so gut wie möglich abzuwehren. Sie hatte während des stundenlangen Todeskampfes dabei gestanden, unfähig hinzuschauen, aber genauso unfähig, sich abzuwenden. Sie musste einfach bei ihm sein, egal wie schrecklich sein Leiden anzusehen war. als alles vorbei war, hatte sie gesehen, wie Nikodemus und Josef von Arimathea den Leichnam vom Kreuz abnahmen. Liebevoll hatten sie ihn in Leinentücher gewickelt und so reichlich Myrrhe und Aloe dazu getan, dass es einem König alle Ehre gemacht hätte. Als dann der Stein vor das Grab gerollt wurde und der Zugang endgültig versiegelt, war auch sie gegangen. Am Tag nach dem Sabbat hatte Maria noch mehr Gewürze besorgt. Noch vor Sonnenaufgang machte sie sich am Sonntagmorgen auf dem Weg zum Grab. Wie sollte sie bloß den schweren Stein fortbekommen, fragte sie sich. Doch zu ihrer Überraschung stand das Grab bereits offen. Das Johannesevangelium berichtet, dass sie mit dieser Beobachtung wieder zurückkehrt zu den Jüngern und denen das mitteilt. Ihre Geschichte geht in Vers 11 weiter mit ihrem weinenden Blick ins leere Grab. Leinentücher lagen auf dem Boden. Das Grabtuch, das man Jesus um den Kopf gewickelt hatte, war fein säuberlich zusammengelegt. Was hatten sie mit der Leiche gemacht? Plötzlich sieht sie zwei helle Gestalten. Engel, die sie fragen, warum sie denn weint. Und dann dreht sie sich um und erblickt durch ihren Tränenschleier einen Mann, von dem sie denkt, das muss der Friedhofsgärtner sein. Er spricht mit ihr und fragt sie ebenfalls, warum sie weint. Ich finde es auffällig, wie Jesus, der Auferstandene, mit ihr umgeht. Er überfällt sie nicht. Maria, ich bin's, kennst du mich nicht? Er gibt ihr Zeit. Er fragt sie, warum weinst du? Und die Frage, die sie ihm dann stellt, finde ich geradezu rührend. Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen, als ob sie ein Leichnam tragen könnte. Man merkt, so eindeutig ist es mit dem leeren Grab nicht. 1000 Möglichkeiten bestehen, was da passiert sein könnte, wenn man mit nur menschlichem Horizont und Denkvermögen in der Situation steckt. Und dann kommt der Moment, wo sich diese Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und der trauernden Maria verdichtet. Es ist der Moment, wo Jesus ihren Namen nennt. Maria. Kennen wir solche Situationen? Die Art und Weise, wie jemand einen Namen ausspricht, sagt oft schon alles. Einen Namen kann man liebevoll oder streng, fragend oder erschrocken, laut oder leise sagen und eine ganze Botschaft hineinlegen. Eltern kennen das. Eltern rufen ihre Kinder mit Kosenamen, wenn sie gut drauf sind. Timmylein, kommst du bitte? Und wenn Timmylein dann nicht hört, ist er plötzlich Tim Konstantin oder Tim Konstantin Nauheimer. Dann wird es aber ganz ernst. Wer spricht euch mit Namen an? Der Ehepartner? Die Arbeitskollegen? Die Freunde und Freundinnen? Da gibt es durchaus Unterschiede. Manche Stimme ist verstummt, die uns immer angesprochen hat. Meine Mutter hat inzwischen manchmal Schwierigkeiten, mich zu erkennen, wer ich bin, dass ich ihre Tochter bin und wie ich heiße. Das macht dann traurig. Wer hat dich heute schon bei deinem Namen genannt? Und zwar so, dass du persönlich angesprochen wurdest und du Wertschätzung gespürt hast. Eine Frau hat einmal in einem Fernsehbeitrag gesagt, der Grund, warum sie sich etwas vor dem Alter und dem Leben im Altersheim fürchtet, ist, dass sie dann für niemanden mehr die Susanne ist, sondern nur noch die Frau Huber, weil alle einen mit sie ansprechen. Deshalb ist mir persönlich Gemeinschaft in der Gemeinde so wichtig, weil ich hier bis ins hohe Alter in Beziehungen leben kann. Wie hat Jesus wohl den Namen Maria in diesem Moment gesagt? Ich stelle mir vor, dass da etwas in der Stimme lag, das deutlich machte, Maria, ich sehe dich. Ich weiß alles von dir. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich dich von den Dämonen befreit habe. Ich weiß, was du alles für mich getan hast. Auch habe ich gesehen, wie du mit mir gelitten hast, als du unter dem Kreuz gestanden bist. Ich kenne dich durch und durch. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns vorstellen, dass wir an der Stelle von Maria stehen und Jesus, der lebendige Herr, unseren Namen sagt? In Jesaja 43, Vers 1 heißt es: Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Jesus ruft dich beim Namen. Wir nehmen uns einen Moment der Stille und hören einmal hin. Wie spricht er dich an? Genauso wie Jesus die kleinsten Einzelheiten aus Marias Leben kannte, so weiß er auch alles über uns. Wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn Sorgen übermächtig werden, Jesus sieht es. Wenn Menschen, die wir lieben, uns enttäuschen, wir scheinbar ganz allein auf dieser Welt sind, er ist da und ruft uns beim Namen. In diesem Nennen des Namens geschieht die wirkliche Begegnung. In diesem Moment erkennt Maria ihn und erschrickt, aber sie ist gleichzeitig so freudig überrascht, dass sie ihn ehrfürchtig mit Meister anspricht. In diesem Moment glaubt sie, dass er es selbst ist, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Nicht den Boten, also den Engeln, konnte sie glauben, nicht dem leeren Grab, das sie mit eigenen Augen gesehen hat. Erst in der persönlichen Begegnung, als er ihren Namen nennt, da öffnet sich ihr Herz und sie glaubt. Jesus erlaubt ihr nicht, ihn zu berühren. Daran erkennt sie, dass etwas anders ist als vorher. Trotzdem ist er es wirklich und leibhaftig. Für Maria gibt es keinen Zweifel mehr. Der Garten, der eben noch ein Ort der Todesschatten gewesen war, schien auf einmal hell und grün, als sei das Paradies angebrochen. Der auferstandene Jesus war nicht Herrschern und Königen erschienen und nicht einmal den anderen Jüngern, sondern ihr, einer Frau, die von der Liebe getrieben unter seinem Kreuz ausgehalten hatte und nun ans Grab gekommen war. Maria von Magdala, die früher einmal psychisch am Boden gewesen war und deren Zeugnis vor Gericht nichts gegolten hätte, weil sie eine Frau war, wurde zur ersten Zeugin der Auferstehung. Wieder einmal hatte Gott sich den Niedrigen offenbart und nur die Demütigen hören so gut, dass sie die Botschaft seiner Liebe empfangen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen wird für Maria zu einer Berufung. Sie erhält einen Auftrag. Sie soll den Männern, also den anderen Jüngern, sagen, dass Jesus auferstanden ist und was das bedeutet. Er geht voran zum Vater im Himmel. Aber es ist nicht nur sein Vater, sondern durch Jesus können alle zum Vater kommen. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. So wird Maria zur Verkünderin der frohen Botschaft. Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Das ist das Zeugnis von Ostern. Das heißt, den Osterglauben weitergeben. Nicht lange Reden halten, nicht denken, man müsste das Christentum verteidigen gegen die Vereinnahmung von Ostern durch die Konsumgüterindustrie. So manchem Verteidiger des Abendlandes möchte ich gern zurufen: Hör mal hin. Hör mal, wie Jesus dich persönlich beim Namen ruft und wen er noch alles anspricht. Er ist für alle gestorben, für alle auferstanden und er kennt jeden Einzelnen. Genauso wie Jesus unseren Namen kennt, uns als Auferstandenen begegnet, wie er Maria begegnet ist, so beauftragt er uns. Jede und jeden schickt er in das eigene Umfeld der Familie, der Nachbarschaft, des Arbeitsplatzes, ja sogar der WhatsApp-Gruppen. Geh und bezeuge, was du erlebt hast. Wie hast du seine Stimme gehört? Woran hast du erkannt, dass Jesus lebendig ist und mit dir redet? Das wird jeder von uns anders ausdrücken. Ich bin nicht der Meinung, dass man bestimmte Textbausteine auswendig lernen muss, um den Osterglauben zu verkünden. Zu beschreiben, wie der lebendige Jesus mir in meinem Leben begegnet, das kann ich sowieso nur in meinen eigenen Worten. Jeder Gottesdienst ist eine Einladung, ihm neu zu begegnen. Und es ist die Beauftragung, ihn denen gegenüber neu zu bezeugen, die ihn nicht kennen. Den Einsamen und Alten, die niemanden haben, denen zu sagen, da ist jemand, der dich beim Namen ruft, der deinen Namen noch kennt. Den Kindern und Jugendlichen, die auf der Suche sind nach echter Annahme, zu zeigen, da ist jemand, der dich sieht und dich annimmt, wie du bist. In seinem Namen bin ich, in Klammern deine Mutter, dein Vater, deine Lehrerin, dein Kindergottesdienstmitarbeiter, bin ich hier und akzeptiere dich, wie du bist. Ich begleite dich bei deiner Suche nach dem wahren Leben und halte mit dir deine Umwege aus. Jesus ist lebendig und lässt sich finden. Ich wünsche mir, dass Gott uns durch seinen Geist zu solchen Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung macht. Vielleicht weniger durch Worte, sondern durch unser Leben. Dass man an uns merkt, wir haben eine Freude und eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, weil Jesus auferstanden ist und wir ihm begegnet sind. In diesem Sinn sind wir Osterleute, wie dieser Kalender heißt, den wir heute verteilt haben. Der soll eine Anregung sein, noch weiter darüber nachzudenken, was der Osterglaube in unserem Leben bedeutet, was es heißt, von Ostern, von der Auferstehung herzukommen. Ich möchte schließen mit Gedanken von Christine Kernstock. Das Wunder von Ostern, groß und unübersehbar, strahlend hell und doch so leicht vom Tisch zu wischen, wie jedes andere Wunder, das Gott getan hat und tut. Das ist etwas, was ich immer wieder erleben muss. Nur weil Gott übernatürlich eingreift, wenden sich die Menschen ihm noch lange nicht zu. Ein Wunder ist kein Garant für Glauben. Gott zwingt nicht, aber er lädt ein. Und Ostern ist die größte Einladung. Die dürfen wir in die Welt rufen. Er ist auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen.